Bayern 2, Sie hören das Kulturupdate mit Tobias Ruhland. Ich begrüße recht herzlich den Intendanten vom Münchner Volkstheater, ja, das ab sofort einen betriebseigenen Kindergarten hat. Grüß Gott, Herr Stückel.
Hallo, grüß Gott.
Geht ganz schön zu gerade bei Ihnen. Gestern Abend Premiere des Tanztheaterstücks Grey und heute Mittag Einweihung vom Volkstheater-Kindergarten oder wie es in der Pressemitteilung heißt, der erste Betriebskindergarten in einem Theater in München, Klammer auf, vielleicht auch in ganz Bayern. Ist es in ganz Bayern? Wie einzigartig fühlen Sie sich gerade?
Ich fühle mich schon ganz einzigartig. Es war eine sehr spannende Geschichte, weil wir haben ja quasi, was in Deutschland fast gar nicht mehr gemacht wird, also ein Theater von Grund auf planen können. Mhm. Und wir haben also ganz früh uns überlegt, was braucht so ein Theater heute alles und kamen relativ schnell auf einen Kindergarten. Mhm. Ich arbeite mit sehr vielen jungen Schauspielern, mit sehr vielen jungen Leuten zusammen und ich habe immer wieder gemerkt, es ist Not am Kindergartenplatz. Und dann haben wir das hineingeplant. Und ich glaube, das haben wir schon fast einzigartig.
Die Kinder turnen da jetzt den ganzen Tag zwischen den Kulissen rum, Bühne als Spielplatz und wer zu viel Radau macht, muss zur Strafe Hamlet auswendig lernen. Ist jetzt vielleicht so eine erste reflexhafte Gedankenreaktion. Hat wahrscheinlich mit der Realität relativ wenig zu tun. Wie funktioniert das Kinderhaus-Volkstheater, wie es genau heißt?
Ja, das ist, erst einmal gibt es einen, wir haben das gebaut, wir haben das geplant, wir haben jetzt mit allen Referaten zusammen, haben wir jetzt richtig angezogen, dass das jetzt sich wirklich bald realisiert wird. Mhm. Und jetzt ist da und wir haben einen Betreiber, das ist Servus Kids und Servus mhm. Kids hat in dieser Ecke mehrere Kindergärten, die kooperieren da miteinander und die Kinder sind ganz nah am Haus, aber werden natürlich erst einmal von der Bühne ferngehalten. Also da, ich glaube, da spielt die Sicherheit auch,
da spielt
die Sicherheit auch einen wichtigen Punkt. Mhm. Aber natürlich merkt man das. Bereits jetzt haben zwei SchauspielerInnen ihre Kinder am Haus und die toben, nachdem sie im Kindergarten waren, bei uns im Foyer rum und sind da. Also das, die Kinder, glaube ich, kriegen schon sehr viel mehr mit wie am anderen. Und wir vielleicht, wenn der Kindergarten mal voll ist, jetzt haben wir gerade eine Eingewöhnungszeit, jede Woche kommt jetzt ein neues Kind dazu, bis es dann 19 sind. Sind es wahrscheinlich. Und wir haben da einen gewissen Anteil, den wir selber als Betrieb besetzen können. Und ich glaube aber, wenn es dann längere Zeit läuft, werden wir versuchen, mit den Kindern vielleicht einmal was zu machen, vielleicht Theater zu machen oder irgendwas. Also wir werden schon versuchen, die Kinder auch mit reinzuziehen.
Das müssen wir nochmal klar sagen, von diesen 19 Plätzen, wie Sie jetzt uns gerade gesagt haben, ist ein Teil vorgesehen für Kinder von Mitarbeitern vom Volkstheater, aber auch für ganz normale Eltern, in Anführungszeichen.
Ja, wir kriegen ja öffentliche Förderung für den Kindergarten. Mhm. Und wenn wir einen reinen Betriebskindergarten haben wollten, dann hätte man ganz für uns haben können, aber dann hätte man auch selber zahlen müssen. Mhm. Also so kriegen wir öffentliche Gelder auch dafür. Und deswegen mehr wie die Hälfte können wir nicht besetzen.
Okay.
Aber das ist auch gut so. Das ist, also wenn sich das chemischt.
Was ist denn die größere Herausforderung, den Zauberberg zu inszenieren oder einen Kindergarten ins Theater implementieren?
Ich würde schon sagen, der Kindergarten im Theater ist erst einmal eine große Herausforderung. Wie wir das geplant haben, da waren ja mehrere Referate mit drin. Das Kulturreferat hat es angeschoben, das Baureferat baut, die Denkmalschutzbehörde war dabei, das Kommunalreferat, dem gehört das Gebäude. Also es waren so viele Referate dabei, dass irgendwann das Baureferat gesagt hat, bitte jetzt nicht an das Sozialreferat, weil sonst wird das Ganze so kompliziert. Und dann haben wir gesagt, dann warten wir, bis wir mal mit dem Theater eingestiegen ist, dann treiben wir es weiter. Deswegen wurden die Räume gebaut und die Räume waren vorhanden, aber jetzt, erst 3 Jahre später, wird der Kindergarten eröffnet. Mhm. Da wurden jetzt auch noch kleine Umbauten. Wir haben also jetzt plötzlich ganz kindergerechte Toiletten mit, also da hat man richtig nochmal einen kleinen Umbau machen müssen, aber das hat jetzt alles 3 Jahre gedauert und so eine Zauberberg-Inszenierung geht schneller.
Die Kindergarteneröffnung fällt jetzt in eine Woche mit den Streiks der Genossenschaft Deutscher Bühnenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen. Die GdBA hat da protestiert. Okay, der Streik hat nur 10 Minuten gedauert. Ist jetzt so eine Maßnahme wie der Kindergarten bei Ihnen jetzt auch so eine Reaktion darauf, auch ein Lockmittel, um gutes Personal zu bekommen?
Sagen wir so, der Streik, der jetzt im Augenblick von der GdBA ist, der hat jetzt mit unserem Kindergarten erst einmal ganz wenig zu tun, weil wir haben uns schon vor unsere Planung ging vor über 10 Jahren los. Ja. Da war jetzt schon die erste Planung im Nutzerbedarfsprogramm, war drin gestanden, wir wünschen uns einen Kindergarten, wir wollen den haben. Und natürlich kriegst du als Chef oder als jemand, der in seinem Haus arbeitet, kriegst ja die Nöte mit. Du kriegst mit, dass es für manche Schauspieler schwierig ist, einen Kindergarten zum Platz zu kriegen. Wir wollen auch, das ist, funktioniert noch nicht, aber das ist unser längeres Ziel, dass also quasi Probezeiten einfach durch Kindergartenzeiten abgedeckt werden, also dass also quasi die Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Schauspieler gedeutet werden. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist, glaube ich, das Schwierige, wenn eine Schauspielerin um 5 ihre Kinder holen muss und um 5:30 Probe hat oder so, das ist einfach ganz schwierig. Also wir müssen halt einfach schauen, dass man da jetzt Erfahrungen sammelt, wie das am besten geht, was nötig ist von den Zeiten, und dann wird man das an unser Haus auch anpassen.
Gilt aber dann auch das Angebot fürs sämtliche Personal? Also wir haben jetzt von Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen, gilt auch für die Schreiner und Schreinerinnen?
Absolut für alle. Also das ist absolut für alle. Also unser Tonchef wollte sein Kind unterbringen, der hat jetzt in der Kapuziner, in der ähnlichen Einrichtung früher am Platz gekriegt, weil er es schon früher gebraucht hat. Also das ist ein Angebot an alle Mitarbeiter des Hauses. Es ist kein Schauspielerangebot, sondern für alle Mitarbeiter.
Also eine Besonderheit ist dann schon mal die flexible Öffnungszeit, beziehungsweise die Nähe zum Volkstheater muss natürlich auch genutzt werden, gell? Also pädagogisches Sonderprogramm schon auch, oder? Die Kinder müssen schon noch ein bisschen
was. Ich glaube, das muss sich jetzt alles entwickeln, aber ich finde es total schön, wenn die Kinder einmal auf Probe gehen, weil die Kinder Sachen mitkriegen. Das ist natürlich sind die Kinder noch sehr klein. Da muss man auch schauen, was man für ein Angebot für dahingehend schafft oder so. Aber grundsätzlich sollen die mit einer Nähe zum Theater aufwachsen.
Das Münchner Volkstheater ab heute auch mit betriebseigenen Kindergarten, das Kinderhaus Volkstheater. Danke für den Besuch, Christian Stückel, und viel Erfolg. Bis dann. Aria Wells ist 30 Jahre alt und gilt als neue Stimme Londons zwischen Pop, R&B und Soul. Ihren Künstlernamen Green Tea Peng hat sie von der Teesorte Green Tea Zeng geklaut, den sie auf Reisen in Südamerika entdeckt hat. Und das Zeng hat sie durch Peng ersetzt. Und Peng meint im umgangssprachlichen England toll. Und mit dem Musikmachen begann sie dann am Ende besagter Reise nach Mexiko, wo sie dann auch eine Band kennengelernt hat. Nach ihrer Rückkehr nach London begann Aria ihre Solokarriere. Nun ist ihr zweites Album erschienen. Ralf Summer stellt es uns vor.
Es knistert, knackt und hat die Melancholie eines Portishead-Songs. Green Tea Peng ist das mit Green, so wie sie manchmal gerufen wird. Das Lied Green hat auch mit ihr zu tun. Es handelt von Leid und Heilung, von Selbsterkenntnis und Resilienz. Green Tea Peng singt, dass es auch die Wunden sind, die uns formen, und dass der Moment, wenn wir alte Haut abstreifen, immer wehtut. Come over and in, let the healing begin. It's always our business when shedding one skin. Feel it all around and let it enter within. There's no resisting, you may as well give in. Green Tea Peng ist keine Musikerin, die die Schuld für den Schmerz nur bei anderen sucht. In Stone Throw gesteht sie, dass sie einmal zu blind war, die Liebe eines anderen Menschen überhaupt zu erkennen. Eine Mischung aus soulvoller Selbstanklage und Klagelied. Sie verwandelt den persönlichen Schmerz in zu Herzen gehende Kunst. And I was too blind to see. Yeah, I'm sorry, baby. Green Tea Peng ist also zurück. Das erste Album kam vor 4 Jahren. Es verhandelte den Tod des Vaters. Die neue Platte der Londonerin spielt zum Teil auf Bali, wo sie mit der Tochter war. Wir hören Stimmen am Strand und hören uns mit Green Tea Peng die Schamanen des Dschungels an, die ihr wichtig sind. Dann übernimmt auf der Platte Jungle das Ruder. Jungle, das war in den 90ern der musikalische Vorläufer des Drum and Bass Sounds in den Clubs. You are just searching. Mit den Genres kennt sich die Tochter afrikanisch-arabischer Eltern aus. Ihr Vater, ein Schauspieler, zeigte ihr als Kind in London den Notting Hill Carnival, den Umzug der karibischen Einwanderer, der soundmäßig vom Reggae bestimmt wird. Und nahm Aria, so heißt sie eigentlich, mit ins Theater, spielte ihr auch klassische Musik vor. From West End to Norway. Für ihr neues Green Tea Peng Album hat die stark tätowierte Aria auch Bass spielen und produzieren gelernt. Man darf sich nicht gehen lassen, auch wenn man oft möchte, wie sie in einem Interview erzählt. Die Zeiten seien alles andere als sonnig. Darum, sagt sie, dürfen wir den Albumtitel sowohl optimistisch als auch sarkastisch verstehen. Tell Them It's Sunny ist ein Schutzschirm für all die, die sagen, mir wird es langsam alles zu viel. Ihre Musik verbreitet eine Art von Sonnenschein, für den man dankbar ist, zum Beispiel nach dem Winter. Tell Them It's Sunny kommt nicht umsonst genau zum ersten Frühlingswochenende raus.
In diesem Jahr jährt sich die deutsche Einheit zum 35. Mal. Und auch im 35. Jahr wird dann im Herbst wieder diskutiert werden über die vorhandenen und gefühlten Unterschiede zwischen Ost und West. Und das Theater Regensburg greift die Frage nach den immer noch bestehenden Klischees und Vorurteilen über Ost und West morgen in einer Premiere auf. Wir sind auch nur ein Volk, heißt das Stück, basierend auf den Drehbüchern zur gleichnamigen Fernsehserie des Schriftstellers Jurik Becker. Die lief schon im Jahr 1994, ist aber heute aktueller denn je, weiß Andreas Wendlieder.
Kurz nach der Wende haben sie beim Fernsehen eine Idee. Es soll eine Serie zur deutschen Einheit geben. Und der Schriftsteller Anton Steinheim soll sie schreiben. Der weiß als Wessi überhaupt nichts über das Leben im Osten und wird deshalb bei einer in den Augen der TV-Produzenten typisch ostdeutschen Familie einquartiert. Der Familie Grimm aus Dresden.
Ich heiße Benno Grimm, ich bin 55 Jahre alt. Zu Lebzeiten der DDR bin ich von Beruf Dispatcher gewesen. Im Augenblick bin ich arbeitslos.
Mein Name ist Trudi Grimm, ich bin 45 Jahre alt. Wenn Sie mich fragen, ob mich die deutsche Einheit freut, dann muss ich Ihnen ehrlich antworten, geträumt habe ich davon nie.
Viele Tage verbringt der Autor bei den Grimms. Doch der Alltag der dann doch zu normalen Familie bietet nicht genug Stoff für eine Serie. Deshalb droht das Projekt zu kippen. Die Familie mit dem arbeitslosen Vater fürchtet um die TV-Gage und muss sich etwas einfallen lassen, um den Autor bei Laune zu halten. So wird dem Serienautor ein Ostklischee nach dem anderen präsentiert. Küche und Wohnzimmer werden eines Morgens zum FKK-Bereich. Außerdem muss ein echter Stasi-Mann her. Da die Grimms nur viele als Spitzel vermuten, aber keinen kennen, engagieren sie einen schlechten Schauspieler, der den Stasi-Mann mimt.
Wusste Ihre Frau, dass Sie für die Staatssicherheit gearbeitet haben?
Das heißt, weiß wusste.
Sie hat mich ja angeworben. Sie hat mir klar gemacht, dass es nur logisch ist, wenn ein Kommunist all sein Wissen in den Dienst der Sache stellt.
Das haben Sie getan.
Das wird doch schwer hoffen.
Eine Welt aus Klischees, wie sie auch heute noch existieren. Und das, obwohl die Originalfernsehserie von Jurek Becker, auf der das Stück basiert, schon über 20 Jahre alt ist. Damals spielte Manfred Krug die Hauptrolle des Familienvaters, der dem einquartierten Autor etwas bieten muss.
Hat Herr Steinheim sich über uns beklagt?
Nein, nicht direkt beklagt. Aber in den letzten Tagen hat er durchblicken lassen, dass er sich von den Besuchen bei Ihnen mehr versprochen hat.
Was fehlt ihm?
Stoff. Verwertbarer, guter Stoff. Zeigen Sie ihm das große Osttheater, damit der arme Mann endlich weiß, was er schreiben soll.
Die Macher hätten sich damals wohl nicht gedacht, dass auch zwei Jahrzehnte später noch teils große Unterschiede zwischen Ost und West existieren, sagt Regisseurin Antje Thoms.
Also ich glaube nicht, dass man gedacht hätte, dass man jetzt eigentlich fast in größeren Konflikten ja noch ist, auch mit der AfD. Und vor allen Dingen auch nicht, dass sich das über Generationen noch so weiterspielt. Hätte man sich selber auch nicht vorstellen können.
Thoms stammt selbst aus dem Osten. Sie war 13, als die Mauer fiel. Die gravierenden Einschnitte ins Leben vieler Ostdeutscher hallen bis heute nach, sagt Thoms.
Also ist ja in meinem Umfeld auch, in meiner Familie oder so, haben natürlich auch Leute nie wieder einen Job gekriegt. Und wir wussten alle nicht, dass man Privateigentum und Besitz braucht für die neue Gesellschaft. Das heißt, es wurde schon ja der Osten quasi aufgekauft. Und da konnte gar niemand drauf reagieren. Und das setzt sich einfach, glaube ich, sehr lange fort.
Wir sind auch nur ein Volk am Theater Regensburg ist ein teils lustiges, teils nachdenkliches Stück mit viel Tempo und einem 20 Jahre alten Stoff, der aktueller denn je zu sein scheint. Aber auch ein Stück, das hoffnungsvoll endet.
Wenn Sie meine Meinung hören wollen, ich glaube, die Deutschen sind gar nicht so weit auseinander. Wörter wie Buschzulage oder Aufbau Ost, Dunkeldeutschland, ja, das vergisst man so schnell. Wissen Sie, ich glaube, wir brauchen ein Ministerium für Chancengleichheit und kein Ostbeauftragten. Und wenn der Westen endlich bereit ist, sich auch zu verändern, dann können Sie die Deutschen bald auch nicht mehr auseinanderhalten.
Soweit das Bayern 2 Kultur-Update am Freitag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland. Sage danke fürs Zuhören. Servus und ciao.